Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius. Und wir beginnen mit einer zentralen Kundgebung hier in Berlin. Krankenhäuser machten auf ihre schwierige Finanzlage aufmerksam. Bundesweit hatten sich rund 1750 Häuser am Aktionstag beteiligt. Nach Einschätzung der Deutschen Krankenhausgesellschaft steht jede vierte Klinik vor dem Aus. RBB-Reporter Stefan Oschwart berichtet.
Einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen hier auf dem Washingtonplatz.
Alarmstufe Rot, Krankenhäuser in Not, steht auf den Transparenten im Berliner Regierungsviertel. Mehrere hundert Demonstranten sind gekommen. Aus Elsterwerda auch Krankenschwester Ina Richter. Sie beschreibt ihren Alltag so.
Ich gehe ja mehr Nachtschicht arbeiten. Ich bin alleine mit 36 Patienten. Also man arbeitet von um 10 bis früh durch, manchmal ohne Pause. Die kleinen Kliniken sollen alle abgeschafft werden. Das geht gar nicht. Das Einzige, was er vielleicht damit schafft, dass nur noch große Kliniken existieren, dass der Personalmangel unter den Tisch gekehrt wird.
Ja, das ist Bundesgesundheitsminister Lauterbach. Er arbeitet an einer großen Gesundheitsreform. So sollen sich Kliniken spezialisieren neben Häusern der Grundversorgung. Patienten sollen mehr ambulant statt stationär versorgt werden. So soll Personal frei werden. Ina Richter fürchtet um die Häuser auf dem Land. Die finanzielle Lage der rund 1750 deutschen Krankenhäuser ist dramatisch, rechnet Gerald Gass vor, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Krankenhausgesellschaft.
Die Krankenhäuser schieben riesige Verluste vor sich her. Wir müssen zurzeit jeden Monat 500 Millionen Euro Kredite aufnehmen, um die Patientenversorgung sicherzustellen, weil die Preise der Krankenhäuser, die sie mit den Krankenkassen abrechnen können, nicht an die Inflationsentwicklung angepasst wurden. Wir können unsere Preise nicht erhöhen, wie der Bäcker an der Ecke seine Brötchenpreise, sondern das muss die Politik in unserem Finanzierungssystem tun. Jedes vierte Krankenhaus ist insolvenzgefährdet. 80% der Krankenhäuser schreiben rote Zahlen.
Bis zum Jahresende werde das Defizit 10 Milliarden Euro betragen, so die Krankenhausgesellschaft. Die Preise für Medizinprodukte, Energie und Personal seien gestiegen. Die 6 Milliarden Euro Energiehilfe aus dem Bundesgesundheitsministerium lösten das Problem nicht. Auch die Einmalzahlungen für die Kinderkliniken nicht. Lutz Fritsche, medizinischer Vorstand der Johannesstift Diakonie, schildert die Lage in seinen konfessionellen Häusern so.
Das Problem ist, dass das Geld nicht ausreicht und dass die Gelder zurzeit sehr unberechenbar kommen. Ja, es wird immer wieder Geld nachgeschoben, dafür sind wir auch sehr dankbar. Das ist aber sehr, sehr kurzfristig, macht die Dinge im Management sehr, sehr schwierig. Wenn sehr kurzfristig innerhalb von Tagen oder wenigen Wochen dann plötzlich dann doch eine Lösung kommt, mit der wir wieder ein paar Wochen arbeiten können. Aber das Grundproblem ist, die Preise steigen, die Löhne steigen und der Bedarf steigt. Ja? Und dann braucht man mehr Geld. Das ist leider so.
Den Finanzbedarf der deutschen Krankenhäuser in den nächsten 10 Jahren beziffert die Deutsche Krankenhausgesellschaft auf bis zu 50 Milliarden Euro. Nötig seien nicht Einmalzahlungen, sondern eine langfristig bessere Finanzausstattung, indem die Krankenhäuser höhere Leistungen bei den Krankenkassen abrechnen könnten, so Vorstandschef Gass. Die Gesundheitsreform sieht auch einen teilweisen Ausstieg aus der Fallpauschale vor. Befürchtet wird insgesamt ein Krankenhaussterben, vor allem auf dem Land.
RBB-Reporter Stefan Oschwart. In Berlin kiffen mehr junge Menschen als im Rest der Republik. Unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen ist der Cannabiskonsum sehr verbreitet. Zugleich wissen sie häufig wenig über die Folgen. Das zeigt eine Studie im Auftrag der Senatsverwaltung für Gesundheit. Die Ergebnisse erläutert Reporterin Ann-Christine Schenten.
Cannabis gehört für viele junge Menschen zum Alltag dazu, sagt Anke Timm. Sie ist Geschäftsführerin der Fachstelle für Suchtprävention in Berlin.
Die Studie zeigt, dass in Berlin mehr gekifft wird und riskanter konsumiert wird, auch als im Bundesdurchschnitt.
30% der über 2000 Befragten zwischen 16 und 27 Jahren hatten in den 12 Monaten vor der Befragung mindestens einmal Cannabis konsumiert. Bundesweit waren es bei der letzten vergleichbaren Studie 25%. Allerdings sei das kein überraschendes Ergebnis, sagt die Berliner Gesundheitssenatorin Ina Schiborra.
Also dass in Großstädten der Konsum etwas höher ist als in ländlichen Regionen, ist eine bekannte Tatsache. Und insgesamt fällt Berlin jetzt hier nicht weit aus dem Rahmen. Aber natürlich haben wir in der Großstadt auch besondere Belastungen, gerade von Kindern und Jugendlichen, die sicherlich ein problematisches Konsumverhalten auch begünstigen.
12% der Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die im Jahr vor der Befragung Cannabis konsumiert haben, zeigen laut der Studie ein sogenanntes problematisches Konsumverhalten. Das bedeutet nicht unbedingt, dass sie abhängig sind. Allerdings geben sie beispielsweise an, sich schlechter an Dinge erinnern zu können oder auch schon vormittags oder alleine einen Joint zu rauchen. Der Großteil der Befragten konsumiert Cannabis aber vor allem mit Freundinnen und Freunden oder auf Partys. Auffällig ist, viele junge Menschen wissen nicht unbedingt, dass der Besitz von Cannabis aktuell strafbar ist oder was genau für die berauschende Wirkung von Cannabis verantwortlich ist. Dass der dauerhafte Konsum dazu führen kann, dass Gehirn und Persönlichkeit sich gerade bei jungen Menschen nicht wie gewünscht entwickeln, wussten immerhin 60-70% der Befragten. Vor allem in der Pandemie haben viele junge Menschen mehr Cannabis konsumiert, sagt der Sozialwissenschaftler Moritz Rosenkranz, der die Studie mit ausgewertet hat.
Warum, das wissen wir nicht genau. Es mag sein, dass damit die Belastungen, die für uns alle mit der Pandemie einhergegangen sind, eventuell versucht wurde zu kompensieren. Oder es ist schlichtweg, dass die Leute plötzlich Zeit hatten, weil ihre Betriebe geschlossen haben und sie Freizeit hatten.
Aus dem Fakt, dass der Bund die Cannabis-Legalisierung für Erwachsene auf den Weg gebracht hat, folgt für Anke Timm von der Fachstelle für Suchtprävention.
Ihnen eine Konsumkompetenz vermitteln. Also wie kann ich mit einer Krise umgehen, ohne jetzt gleich Cannabis in diesem Fall als Mittel zu benutzen, um diese Krise zu bewältigen.
Die Berliner Gesundheitssenatorin hat bereits angekündigt, weitere Präventionsprojekte in Berlin auf den Weg zu bringen. Der Senat hat die Cannabis-Studie im vergangenen Jahr mit 100.000 Euro gefördert.
Ein weiteres Projekt, bei dem es vor allem um härtere Drogen geht, ist die kostenfreie Untersuchung der Substanzen, das Drug-Checking, berichtet Ann-Christine Schenten weiter. Das Augenmerk liege auf dem Berliner Modell, das die Beratungsstellen von Vista, Fixpunkt und Schwulenberatung gestartet haben. Unsere Reporterin hat so einen Check beobachtet.
Tibor Harach fotografiert eine rote Pille. Sie hat in etwa die Form einer Kopfschmerztablette. Mit einer Kamera zoomt der Pharmazeut ganz genau heran, damit Konsumenten ihre Substanzen später vergleichen können.
Also auf der Homepage veröffentlichen wir dann die Warnungen vor den auffälligen Proben, also hochdosierte Ecstasy-Tabletten oder fehldeklarierte Substanzen oder Substanzen, wo eine gesundheitsbedenkliche Verunreinigung drin ist.
Die rote Pille ist in diesem Fall keine illegale Substanz, sondern nur eine Koffeintablette, zur Veranschaulichung. Normalerweise untersucht Harach hier aber seit Anfang Juni Ecstasy-Pillen, Kokain, Heroin, Crystal Meth.
Und nach 3 Tagen bis einer Woche haben wir dann das Analyseergebnis und wir versehen das dann auch mit schadensminimierenden Hinweisen.
80 Proben wurden seit Anfang Juni analysiert. Etwas mehr als 30% davon waren auffällig, also verunreinigt oder überdosiert. Nina Pritzens ist Geschäftsführerin der Drogenberatungsstelle Vista, wo das Drug-Checking stattfindet. Sie zieht eine erste Bilanz.
Also wir sehen auf jeden Fall mehr als vorher und der Konsument weiß ja auch immer nur, was ihm gesagt wird. Also auch die wissen jetzt mehr über das, was sie konsumieren.
Am Donnerstag soll im Bundestag auch über ein bundesweites Drug-Checking beraten werden, sagt Burkhard Blinert. Er ist der Beauftragte für Drogen- und Suchtfragen des Bundes.
Die guten Beispiele, die ja zeigen, wie es geht, da sind die Berliner jetzt einige Wochen voraus. Das wird auch mit Sicherheit mit großem Interesse in den anderen Bundesländern aufgenommen.
In Berlin soll es in Zukunft auch mobiles Drug-Checking geben, damit man auch das Partypublikum erreicht. Wann das der Fall sein wird, ist aber noch nicht bekannt.
RBB-Reporterin Ann-Christine Schenten. Die TU Berlin hat jetzt ein großes Platzproblem, denn Teile des Mathematik- und des Chemiegebäudes an der Straße des 17. Juni sind gesperrt. In beiden Häusern gab es Havarien, die symptomatisch sind für die schlechte Gebäudesubstanz der Berliner Hochschulen, berichtet RBB-Reporterin Jenny Marke.
Als Martin Lerch, Professor für Festkörperchemie, am Montagmorgen seine Vorlesung hält, hören er und seine Studierenden es plötzlich im Nachbarraum heftig rumpeln.
Studierende sagten mir, Wasser läuft im Nachbarraum unter der Tür durch. Dann bin ich rüber, habe hier aufgeschlossen, sah, dass die Decke heruntergefallen war und ein großer Wasserstrom sich von der Decke in den Raum ergoss.
In dem Gebäude war ein marodes Rohr gebrochen. Insgesamt 19 Räume sind nicht mehr nutzbar, darunter auch viele Labore. Auch das nahegelegene Mathematikgebäude ist größtenteils gesperrt, nachdem unbekannte Waschbecken verstopft, Wasserhähne aufgedreht und damit eine Havarie ausgelöst haben. Die Sanierungen werden wohl Monate dauern. Woanders drohen weitere Schäden, befürchtet TU-Kanzler Lars Överdiek.
Man lebt sozusagen von Notmaßnahme zu Notmaßnahme und versucht sich durchzulavieren, aber das geht nicht dauerhaft. Und es stehen mehrere weitere Gebäude quasi jeden Tag vor einer möglichen Schließung, weil irgendwas passieren kann, weil sie alt und abgewohnt quasi sind.
Insgesamt über 8 Milliarden Euro Sanierungsstau haben alle Berliner Hochschulen. 100 Millionen Euro müsste der Senat mindestens jedes Jahr sanieren. Wissenschaftssenatorin Ina Cibora verspricht, die Hochschulen bei der Haushaltsberatung im Sommer besser in den Blick zu nehmen. Es sei aber nicht allein Aufgabe des Landes.
Das können wir nur schaffen, wenn wir eine gemeinsame Anstrengung zwischen Bund und Ländern machen und nicht unter den Bedingungen von Schuldenbremse, dass wir diese Zukunftsaufgaben gemeinsam leisten können.
Schätzungen zufolge wird der Abbau des Sanierungsstaus mindestens 15, vielleicht sogar bis zu 23 Jahre dauern, also bis zum Jahr 2046.
RBB 24 Inforadio-Reporterin Jenny Barke. Das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.